Gut, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen heute Morgen. Wir haben ja eine schöne Musikbegleitung. Das ist immer jedes Mal, wenn wir kommen, ist ein Instrument mehr da. Ich finde das wunderschön. Ja. Ja, und wir haben ja das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir über Gottes Liebe gesprochen. Ihr mögt euch vielleicht noch erinnern, und zwar über die biblische, das Selbstbewusstsein, ja, das biblische Selbstbewusstsein. Und wir haben da gesagt, eben, Gott liebt mich und darum bin ich wertvoll, angenommen und fähig. Über diese Punkte haben wir gesprochen, ja. Und jetzt machen wir weiter, ja, wir haben also vorher gesagt, Gott liebt mich und jetzt sprechen wir heute über die Treue Gottes. Wieder eine andere Eigenschaft Gottes heute Morgen. Denn Gott ist treu und dies ist eine Eigenschaft, die übertragbar ist. Also Gott teilt es mit seinen Kindern. Nun, mehr noch, er möchte uns in allen Bereichen und Situationen unseres täglichen Lebens so sehen, eben, dass wir darin treu sind. Und diese Eigenschaft Gottes, seine Treue, ist eng mit einer anderen Eigenschaft verbunden, nämlich der Unveränderlichkeit Gottes. Und dies aber, das muss uns klar sein, ist eine exklusive, einzigartige Eigenschaft Gottes, ja. Die Unveränderlichkeit Gottes. Und wir haben ja diese Verse, da machen wir weiter, ja, wo davon sprechen, also der Vater der Lichter, in dem keine Veränderung ist und kein Schatten des Wandels, oder bei einer anderen Übersetzung auch nicht den Schatten eines Wechsels, oder eben in der neuen Genfer Übersetzung, bei dem es keinen Wechsel von Finsternis gibt, ja, unglaublich, ja, diese Unveränderlichkeit Gottes ist also keine trockene Doktrin, sondern diese Wahrheit kann uns Trost geben für unser Leben. Denn wir leben ja in einer Welt des Wandels und die Welt befindet sich ja scheinbar, also, und ich denke nicht nur scheinbar, sondern auch in Wirklichkeit, einem ungebremsten Verfall. Ja, das ist ohne Zweifel. Aber wunderbar ist es, den lebendigen Gott zu haben, der sich eben niemals verändert. Also wir verändern uns, das wissen wir, von Tag zu Tag. Ich meine, das sehen wir besonders, wenn wir mit unseren 5 Enkeltöchtern zu tun haben. Ja, da merkt man, wie die immer größer werden und da sieht man auch, dass man eben nicht stehen bleibt, auch im Alter nicht. Nun, wie gut ist es, dass wir eben dann auf ihn schauen dürfen? Und ihm vertrauen, der immer dasselbe ist. Aber wir können uns auf ihn verlassen, denn er ist unwandelbar und eben treu in allem. Ja. Und obwohl diese Eigenschaft Gottes, seine Unwandelbarkeit, allein auf ihn bezogen ist, ist es doch auch eine Herausforderung für uns in unserem täglichen Alltag. Warum? Wir dürfen nicht wankelmütig werden, noch wechselhaft oder unbeständig, ja, in unserem Leben. Wir sollten keine zwei Gesichter haben, nach außen hin freundlich, umgänglich und nett und zu Hause unhöflich und manchmal sogar unerträglich. Versteht ihr? Das sollten wir nicht, ja. Wir müssen also in diesem geistlichen Punkt uns bemühen oder uns ausstrecken, eben unveränderlich zu sein, standhaft und fest. Und zwar im Blick auf unser Glaubensleben und wenn es darum geht, für das einzustehen, was richtig ist. Ja. Und wisst ihr, das zeigt ja uns Jakobus in seinem Brief klar auf, eine Lebenshaltung, die eben gerade das Gegenteil von unveränderlich ist. Wir können ja diese Verse lesen. Genau. Doch soll der Betreffende seine Bitte in eine Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einem Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Und wisst ihr, ich denke, ihr, die meisten von euch sind bestimmt schon mal am Meer gewesen, ja. Aber wenn man in manchen Küstenabschnitten ist, in Südamerika, und dann sieht man schon das Tosen der Brandung, wenn sie auf die Wellen aufschlagen. Unruhig. Und das tut mich an das erinnern, ja. Eben, wenn unser Herz oder unser Glaube so einer Situation gleicht, ja, nun, ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Also ich habe hier die neue Genfer Übersetzung. Es ist manchmal gut, wenn man solche Verse in einer anderen Übersetzung liest, ja, als bei der gewohnten. Da gibt es manche Stellen, die uns dann nachher viel besser aufgehen. Das heißt also, wir sollen uns Gott im Glauben nahen, ohne zu zweifeln. Wir sollen wirklich ihm vertrauen. Wir müssen glauben, dass er uns liebt und für uns sorgt. Denn bei ihm ist nichts unmöglich. Und ich spreche da von unserem Alltag. Und wisst ihr auch, der dritte Punkt, wenn wir an seine Güte und Macht zweifeln, dann werden wir in Zeiten der Not nicht standhaft oder standfest sein können. Natürlich. Wie soll das dann gehen? Eben haben wir uns vielleicht noch ruhig auf seine Verheißungen gestützt, ja. Aber schon im nächsten Augenblick haben wir das Gefühl, dass Gott vergessen hat, gut zu uns zu sein. Versteht ihr? Und das ist eben, wenn es hoch und runter geht. Und das ist ja der Wille Gottes, dass der Heilige Geist in unserem Leben das ausebnet und wir immer zu einer ausgleichenderen Linie kommen. Ja. Ja, und wenn es eben nicht so ist, wir werden wie die Brandung des Meeres sein, uns hoch erheben und dann wieder in Täler hinabfallen, beladen und hin und her getrieben. Ja. Und natürlich, Gott wird durch solch einen Glauben nicht geehrt, das ist klar. Der ständig eben zwischen Optimismus und Pessimismus hin und her schwankt. Versteht ihr, die zwei Extremen? Und das hilft uns ja auch nicht, wenn wir ehrlich sind, ja. Hilft uns nicht im Alltag. Ja. Klar, wie soll solch ein Christ, oder wie sollen wir geistlich reifen in so einem Glauben? Versteht ihr? Ja, in diesen Versen aus dem Jakobusbrief, die wir eben gelesen haben, wir können auch noch diesen Vers 5 dazu nehmen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, ja, auf das hin, bitte er Gott darum, und das geht klar hervor, denn Gott ist die Quelle der Weisheit. Versteht ihr? Also, wenn uns da mangelt, wenn wir da nicht zurechtkommen, wir können Gott für Weisheit bitten. Und Gott gibt es gern. Und tut sie niemandem verweigern. Ja. Und zwar, ja, also wir können sie im Gebet erlangen, ja, für jeden ist sie zugänglich, ja, diese Bitte. Gott wird sie willig und ohne Vorwurf geben, aber die wesentlichen Bedingungen dabei bestehen darin, dass wir im Glauben darum bitten, ohne zu zweifeln, ja. Gut, jetzt kommen wir haben also jetzt von der Unveränderlichkeit Gottes gesprochen. Also, was unser Glaube anbetrifft, dass wir uns da uns überlegen müssen, wie steht es mit meinem Glauben, ja? Eben, habe ich da eine feste Grundlage, vertraue ich dem Herrn im Alltag? Gut, jetzt kommt der nächste Punkt. Und zwar, mit der Unveränderlichkeit ist ja auch die Gottestreue zusammen. Und Gott ist treu, ja. Und der Name Gottes, das sich auf diese Eigenschaft bezieht, lautet El-Ha-Ne-Eman. Er kommt von Elohim, die abgekürzte Form, und Ha-Ne-Eman, der treu ist. Das muss uns, wunderbarer Name, ja. Gott ist treu. Und das wollen wir heute anschauen, ja. Da heißt es nämlich, so erkennt nun der Herr, euer Gott, allein ist Gott. Ja, er ist ein treuer Gott. Das müssen wir herausheben, ja. Er steht zu seinem Bund und erweist seine Liebe über tausende von Generationen an denen, die ihn lieben und nach seinen Geboten leben. Also, Gott ist treu. Und er steht zu seinem Bund. Auch folgende Verse sprechen über diese wunderbare Treue. Und da sprechen wir jetzt von der Zukunft. Ja. Ich will euch an jedem Tag einen Bund zu ihren Gunsten mit den Tieren des Feldes, mit den Vögeln des Himmels und mit dem Gewürm des Erdbodens schließen. Will Bogen, Schwerter und alles Kriegsgerät zerbrechen und aus dem Lande wegschaffen und sie in Sicherheit niederlegen lassen. Also hier geht es um den Bund. Und dann heißt es weiter. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ja, ich will dich mir verloben aufgrund von Gerechtigkeit und Recht in Liebe und Erbarmen. Und ich will dich mir verloben und du sollst mich, den Herrn, erkennen lernen. Also diese Verse sprechen von der Treue Gottes, ja. Und zwar, die Treue Gottes, die er zu seinem irdischen Volk, das heutige Israel hat, das als Nation wieder erstanden ist. Das ist ganz klar. Und es geht hier auch um das verheißene Land in diesen Versen. Und auch diese Verse hängen mit einem großen Frieden zusammen. Und in diesem Frieden wird auch das Tierreich mit eingeschlossen werden. Gut, wir kennen also dieses Zeitalter. Hier ist von dem Reich Christi hier auf Erden die Rede, wo zwischen Mensch und Tierreich Harmonie herrschen wird. Und das, was wir jetzt gerade gelesen haben von der Treue Gottes, steht natürlich im Gegensatz zum Ungehorsam des Volkes im Alten Bund. Versteht ihr? Denn was sagte der Herr im Alten Bund? Ja, seit ich eure Vorfahren aus Ägypten herausführte, habe ich sie bis heute immer wieder dringend ermahnt. Also er hat sie ermahnt, aber sie haben nicht gehorcht. Aber sie dachten nicht daran. Und sie haben nicht einmal zugehört. Versteht ihr? Müsst ihr euch mal vorstellen. Es ging alles bei einem Ohr hinein und beim anderen hinaus. Ja. Und dann heißt es, so musste ich eben alles wahr machen, was ich ihnen angedroht hatte. Ja. Nun, das kennen wir alles aus der Geschichte, da müssen wir jetzt nicht hineingehen. Ja, die 2000 Jahre der Drangsal für Israel. Aber die Treue Gottes wird schlussendlich siegen. Und das Volk wird dann in Frieden wohnen. Genauso wie wir das im Propheten Jesaja lesen. Und das Volk wird dann praktisch ohne Krieg sein, ohne Bedrängnis, ohne äußere Bedrohung. Und es wird dann so sein, dass die Segnungen des Alten Testaments wieder zurückkehren werden. Bildlich gesprochen wird es zu einer Erneuerung ihrer Ehe kommen. Ja? Der Brautpreis Gottes wird aus Gerechtigkeit, Recht, Liebe, Barmherzigkeit und der Treue bestehen. Da haben wir wieder die Treue Gottes. Ja. Und Hosea sagt dann weiter, ja, ich, der Herr, verspreche, an diesem Tag wird sie nicht mehr zu mir sagen, mein Baal, sondern sie wird mich wieder ihren Mann nennen. Und das ist Israel. Und da heißt es weiter, und ich sorge dafür, dass sie den Namen Baal nicht mehr in den Mund nimmt, nie wieder wird sie die Namen anderer Götter erwähnen. Und dass das so weit kommen wird, ist alleine der Treue Gottes zuzurechnen. Ja. Und dieses Verhältnis wird dann nie mehr unterbrochen werden. Und dieses Verhältnis wird dann getragen werden durch die Gerechtigkeit und der Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit. Und zwar, und das ist sehr wichtig, ein Blick im Blick auf ihre Rechtfertigung durch die Erlösung Jesu Christi. Das heißt, mit anderen Worten, durch die Liebe Gottes. Und diese Liebe gleicht dann einer Hingabe, die durchaus nicht mehr zu erschüttern ist und die alle Verpflichtungen einer wirklichen ehelichen Beziehung erfüllt. Ja. Und da stellt sich natürlich folgende Frage: Wie wird es denn möglich sein, dass Israel nach all dem Versagen zu solch einer Beziehung wiederkommt? Und die Antwort lautet eben, weil die göttliche Liebe, die über Israel ausgegossen wird, es ihnen möglich macht, den Herrn anzuerkennen. Wunderbar. Denn die Rechtfertigung, die durch die Erlösung geschieht, hat zur Folge eine feste Hingabe, die alle Verpflichtungen dieser Beziehung erfüllt, und zwar entgegen all ihrer früheren Neigungen, vieles zu versprechen und dann alles zu vergessen. Versteht ihr? Denn so war das Verhältnis im alten Bund. Ja. Nun, Israel hat den Bund mit Gott gebrochen. Ja. Das war so und ist bis heute noch so. Aber in der Zukunft wird das ganz anders sein. Dann, wenn Israel in der Zukunft Jesus als ihren Messias annehmen wird, das heißt ganz Israel als Nation, dann wird Gott sein Gesetz in ihre Herzen pflanzen und somit auch in ihr Denken. Etwas, was wir uns schwer vorstellen können, ja, aber das wird so bald kommen. Lesen wir nun auch in Jeremia über die Verheißungen des neuen Bundes, den Gott mit Israel schließen wird. Wir können von einer erneuten Eheschließung sprechen. So spricht der Herr: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Und der neue Bund, den ich da mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herzen. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Etwas Wunderbares. Versteht ihr? Ja. Das sind Verse der Hoffnung und des Trostes. Aber der Herr geht noch weiter. Ja. In jener Zeit, und das sind wunderbare Verse, ja, werde ich die Bitte Israels erhören. Aus dem Himmel lasse ich Regen auf die Erde fallen. Und die Erde wird Getreide, Weintrauben, Oliven hervorbringen. Dann werden die Israeliten genug zu essen haben und satt werden. Und die Erde antwortet mit Korn, Wein, Öl. Und diese antworten Israel. Und da können wir noch den Vers 25 lesen. Sie sind die Saat, die ich ins Land zurückbringe, damit sie dort aufgeht und wächst. Israel wurde als eine Nation bezeichnet, die kein Erbarmen findet. Doch die Zeit kommt, in der ich mich über mein Volk erbarmen werde. Es war einst nicht mein Volk, nun aber sage ich zu ihm: Du bist mein Volk. Und Israel wird antworten: Du bist mein Gott. Ja, diese wunderbaren Verse, die stehen noch aus, ja. Aber die werden sich in Zukunft erfüllen. Und über diese Verse schreibt der Bibelkommentar von Wirsbe: Diese Verse beschreiben ein gewaltiges kosmisches Gespräch, in dem der Herr mit Himmel und Erde spricht, die einander antworten und Gottes Volk Segen bringen. Der Himmel schickt den Regen, die Erde bringt die Frucht hervor und der Herr sendet seinen reichen Segen. Es ist das Bild eines wiederhergestellten Universums, in dem Sünde und Tod nicht länger regieren. Ja. Und noch ein letzter Gedanke zu Vers 25. Ja, Gott fährt in seinem Gespräch fort und er sagt: Ich will sie mir sehen. Denn das Wort Jezreel bedeutet Gott seht. Und das haben wir in Vers 24, ja. Jezreel, Gott sät. Also wie ein Bauer sät Gott sein Volk und bringt es in sein Land. Dann wird es so sein, dass Gott sagen wird, du bist beim Volk. Und das Volk wird antworten, du bist mein Gott. Und es ist eine der schönsten Bilder, wodurch die Treue Gottes vor Augen uns geführt wird. Ja? Ein gewaltiges Bild. Nun wollen wir uns beim Studieren dieser Eigenschaft Gottes, er ist treu und die er mit uns teilt, folgende zwei Punkte vornehmen. Erstens einmal Gottes Treue, seine Zusage für uns. Und dann zweitens, wie Gottes übertragene Eigenschaft in unserem Leben sichtbar werden soll. Versteht ihr? Auch das ist wichtig. Auch dieses müssen, auch diese Punkte müssen wir reden, ja. Sonst wäre es praktisch nicht komplett, ja. Gut, zum ersten Punkt. Gottes Treue ist eine Zusage für uns. Also wir haben da bei den Klageliedern etwas Wunderbares. Und zwar, diese Verse haben für mich eine allgemeine Gültigkeit, ja. Auch für uns, ja, was die Treue Gottes anbetrifft. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Das sind doch Verheißungen, die wir immer wieder für unser Leben nehmen können, oder nicht? Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Und darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, der Herr ist alles, was ich brauche. Also der Jeremia sagt da praktisch, ja, ich brauche den Herrn. Wenn ich ihn habe, dann fehlt mir nichts mehr. Fassen wir zusammen, was diese Verse sagen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sie ist jeden Tag neu. Sein Erbarmen hat kein Ende mit uns. Er hat Erbarmen mit uns, mit unseren Schwachheiten. Und seine Treue hat kein Ende. Das heißt, diese Zusage Gottes ist ewig für uns. Auch wenn wir immer wieder fallen und wieder aufstehen. Versteht ihr? Das ist wichtig, ja. Seine Treue, die Ursache dafür, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben können und gerufen sind. Das ist einmal 1. Korinther 1,9. Gott ist treu. Wiederum, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Also er wird uns ans Ziel bringen, weil er treu ist. Versteht ihr? Der Optimismus der Paulus hinsichtlich der Korinther hatte beruht auf der Treue Gottes, der sie in die Gemeinschaft seines Sohnes berufen hat und nicht auf die Korinther selber. Er weiß, dass Gott sie nie seinen Händen entgleiten lassen würde, weil er solche gewaltige Kosten gehabt hat, um ihnen Anteil am Leben zu geben, das ihnen der Herr Jesus gegeben hat. Versteht ihr? Da ist Gott treu. Gott gibt uns in seiner Treue immer einen Ausweg. Versteht ihr? Er lässt uns nie in eine Sackgasse hineinlaufen. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Maßen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er auch euch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Ja, was wollen wir mehr? Wenn Gott uns in eine Anfechtung hineinführt, in einen Druck, dann gibt er uns auch den Weg, wie wir da wieder hinauskommen. Denn Gott will nicht, dass wir da unten bleiben, sondern dass wir mit ihm wandeln, Schritt für Schritt. Ja. Welch wunderbare Ermutigung für diejenigen, die angefochten sind. Er lehrt, dass die Prüfungen und Anfechtungen, die uns begegnen, menschlich sind, also dass alle Menschen mit solchen Sachen konfrontiert werden können. Versteht ihr? Doch Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Nun, Gott verheißt uns nicht, dass er uns Prüfungen erspart, doch er verspricht, ihre Schwere zu begrenzen. und so den Ausgang zu schaffen, so dass wir sie ertragen können und keinen geistlichen Schiffbruch erleiden. Und wenn wir diese Verse lesen, dann können wir nur vollkommen sprachlos sein angesichts des enormen Trostes, den er seinen angefochtenen Heiligen gespendet hat und noch heute spendet. Die Korinther waren zu jener Zeit schwer versucht, dem Götzendienst zu verfallen. Paulus tröstete sie mit dem Gedanken, dass Gott nicht erlauben würde, dass eine unerträgliche Versuchung in ihrem Leben stehen würde. Und gleichzeitig natürlich sollten sie gewarnt werden, dass sie sich eben selbst nicht in Versuchung bringen. Versteht ihr? Das sind zwei andere Dinge. Und dann heißt es eben, die Treue Gottes, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu, uns zu vergeben. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Also, wenn wir jeden Tag in Gemeinschaft mit Gott und unseren Geschwistern leben, dann müssen wir unsere Sünden bekennen. Tatsünden, Unterlassungssünden, Gedankensünden, geheime und öffentliche Sünden, ja, die dürfen wir ans Kreuz bringen, um Vergebung bitten, ja. Wir müssen sie vor Gott ans Licht bringen, sie beim Namen nennen und schließlich davon abkehren, ja. Ja. Ein wahrhaftiges Bekenntnis der Sünde bedeutet auch Aufgeben der Sünde, versteht ihr? Ja. Und die Sprüche 28, 13, die bringen das auf den Punkt, ja. Wer seine Verfehlungen geheim hält, wird keinen Erfolg haben. Aber wer sie bekennt und in Zukunft unterlässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Also schon in den Sprüchen steht diese Wahrheit. Ja. Wenn wir dies praktizieren, dann können wir die Verheißungen in Anspruch nehmen, dass Gott treu und gerecht ist und dass er uns die Sünden vergibt. Er ist in dem Sinne treu, dass er Vergebung zugesagt hat und bei seinen Verheißungen bleiben wird. Er ist gerecht, uns zu vergeben, weil er eine gerechte Grundlage für die Vergebung im stellvertretenden Werk des Herrn Jesus am Kreuz geschaffen hat. Und er garantiert uns nicht nur die Vergebung, vielmehr sagt er uns auch, dass er uns vor jeder Ungerechtigkeit reinigen will. Denken wir an all das, was wir der Treue Gottes verdanken. Ja. Hier nochmals mit anderen Worten, weil er treu ist, ja, haben wir die Gewissheit unserer Rettung und die Vergebung unserer Sünden durch das Blut Jesu. Weil er treu ist, ja. Weil er treu ist, wissen wir, dass er uns in unseren Prüfungen beisteht. Und weil er treu ist, garantiert er die Erfüllung seiner Prophezeiungen und Verheißungen. Ja. Nun haben wir von Gottes Treue seine Zusagen für uns jetzt gesprochen. Ja, ein wenig gestreift, was das bedeutet für uns. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, das ist praktisch die andere Seite der Münze. Ja? Jede Münze hat ja zwei Seiten. Gottes Treue, wo der Herr uns entgegenbringt in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserer Nachfolge. Aber der zweite Punkt ist, wie Gottes übertragbare Eigenschaft in unserem Leben nun sichtbar werden soll. Und diese Eigenschaft Gottes, die er mit uns teilt, die Treue, soll ja die treibende Kraft für unser Verhalten in unserem täglichen Leben sein. Eben als das Ergebnis von Gottes Wirken in unserem Leben. Und wisst ihr, dieser Prozess können wir mit dem Namen Heiligung umschreiben. Ja? Und die Frage ist ja, haben wir den Wunsch, dass wir Gott ähnlich werden? Haben wir den Wunsch? Ja? Das ist wichtig. Unser Wille und unsere Entscheidung sind da gefragt und nicht die Gefühle. Die Gefühle sind nicht gefragt, sondern unser Wille. Wir müssen uns entscheiden, ein Leben mit Jesus zu gehen, ja? in all seinen Konstanzen. Ja? Und zwar bedeutet das eben treu sein im Umgang miteinander, ja? Also untereinander, dass die Menschen, mit denen wir Kontakt haben, sich auf uns verlassen können. Denn so wie wir uns auf Gott verlassen und wie Gott uns nie im Stich lässt, so müssen wir uns auch daran arbeiten, dass eben die Treue, die übertragbare Treue auch bei uns offenbar wird. Dann unsere Ehegelübde treu zu sein, ja, das ist auch wichtig. Mag es auch manchmal durch angefochtene Zeiten gehen, ja. Denn wenn wir uns entscheiden haben, treu zu sein, dann gibt uns Gott auch diese Kraft dazu, die Gnade dazu, zu dieser Entscheidung. Auch in der Ehe ist nicht alles Gefühl. Vieles ist mit der Entscheidung verbunden. Ich entscheide mich, treu zu sein. Ich entscheide mich, meine Frau zu lieben, ja. Ob ich jetzt fühle oder nicht, will keiner mehr. Wenn die Gefühle dazukommen, wunderbar. Wenn sie nicht da sind, ich habe mich entschieden. Versteht ihr? Unser Versprechen, treu halten, ja. Also, wenn wir einmal jemandem ein Versprechen gegeben haben, dann müssen wir auch treu dazustehen. So kann sich der Gegenüber auf uns verlassen. Und ich habe, glaube ich, schon mal angetönt, dass in Südamerika, wenn man da mit den Geschwistern lebt, dann hat man da ein gewaltiges Übungsfeld, was das anbetrifft, ja. Wenn es um Versprechen geht, um Pünktlichkeit geht und so weiter, ja. Das ist dann in der Schweiz wahrscheinlich einfacher. Aber dennoch, treu sein in unserem Reden, ja. Also in all dem, was wir reden, sollen wir eben wahrhaftig und ehrlich sein. Ohne Übertreibungen oder Halbwahrheiten. Denn Übertreibungen und Halbwahrheiten können in einer Gemeinschaft auch viel Unheil anrichten. Wir wollen noch ein Wort aus dem Matthäusevangelium lesen, das uns aufzeigt, wie Gott diese Treue eigentlich, wie er das sieht, ja? Und er sagt, sehr gut, in Matthäus 25, 21, sehr gut, erwidert der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Jetzt kommt das, du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Wir haben hier wieder diese übertragbare Treue Gottes. Darum will ich dir viel anvertrauen, ja. Die Treue Gottes von ihm kommt, ja. Darum will ich dir viel anvertrauen, ja. Und dann noch die Treue in unserer Nachfolge. In dem, was wir machen und wenn es auch in aller Schwachheit ist, ja. Und das gilt zu Hause, in unserer Gemeinde, es gilt bei der Arbeit, auch in einer Familie, in einer Großfamilie, dass wir treu sind, gute Haushalte Gottes und so leben, dass wir eines Tages hören werden, wie der Herr zu uns sagt, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Versteht ihr? Nun wollen wir noch einige Verse aufschlagen, wo aufgezeigt wird, wie in verschiedenen sozialen Umfeldern unser Leben, also Gottes Treue ausstrahlen soll oder sichtbar werden soll. Manchmal ist es auch so, dass unser Leben ein Zeugnis sein soll, nur durch unser Sein. Ohne Worte, ja. Ist manchmal auch wichtig, dass wir das nicht vergessen, ja. Und zwar, so soll man uns betrachten, also als Diener des Christus, als Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird, ja. Also, damit die Korinther imstande wären, Paulus und die anderen Apostel recht einzuschätzen, schrieb er, dass die Heiligen sie als Diener und Mitarbeiter Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes betrachten sollen. Ein Verwalter ist ein Diener, der für eine Person bzw. für das Vermögen einer anderen Person sorgt. Und die Geheimnisse Gottes sind Geheimnisse, die vorher verborgen waren und Gott jetzt aber den Aposteln und Propheten offenbarte im Neuen Testament, ja. Und die wichtigste Eigenschaft eines Verwalters ist eben, dass er treu erfunden wird, ja. Menschen schätzen Klugheit, ja, und Weisheit und Reichtum und Erfolg, ohne Zweifel. Doch Gott sucht Menschen, die Jesus in allem treu sind. Versteht ihr? Und da heißt es noch ein nächster Vers: Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise schenkt. Also, jeder von uns, ich nehme jetzt, wenn wir von hier reden, ja, hat eine besondere Aufgabe, ja, die er als Glied des Leibes erfüllen soll. Und dies wird dann offenbar, wenn wir in eine Gemeinde sind und mithelfen. Außerhalb der Gemeinde ist das schwierig, ja. Es geht also um eine Gnadengabe vom Herrn, die jeder bekommen hat. Und solche Gaben sind uns vom Herrn zur Verwaltung gegeben. Denn wir sollen in dem, was uns der Herr gegeben hat, treu sein. Ganz einfach. Im Großen, im Wenigen, im Sichtbaren, im Unsichtbaren spielt keine Rolle. Aber in dem, was uns der Herr gegeben hat. Sie sollen nicht für eigensüchtige Zwecke missbraucht werden, zum Beispiel zur Selbstdarstellung, sondern zur Ehre Gottes und zum Nutzen unserer Mitmenschen sollen sie eingesetzt werden. Und das geht's. Und die Gnade, die uns erreicht, soll nicht bei uns bleiben. Wir sollen Verteiler sein, durch die der Segen an andere Menschen weiterfließt. Ja. Also, wir sollen gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes sein. Und dieser Ausdruck Gnade Gottes bezieht sich hier auf unverdiente Vorrechte, die Gott den Menschen bietet, ja. Wo wir nicht verdient haben. Keine Gnadengabe haben wir verdient. Die kommt alles vom Herrn. Und wir wissen ja, Galater 5,22 kennen wir ja alle, ja. Die Früchte des Geistes. Unter anderem steht auch, also nicht nur Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, dann eben Treue. Versteht ihr? Und heute Morgen geht es um dieses Wort. Ja. Auch hier kommt wieder das Wort Treue vor. Mit Treue kann Vertrauen zu Gott oder zu seinem Nächsten, aber auch Vertrauenswürdigkeit oder Zuverlässigkeit gemeint sein. Ja. Dies ist für unsere Nachfolge wichtig. Also diese Treue kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, aber wir müssen uns entscheiden, ob wir dieser Treue Raum lassen in unserem Leben oder nicht. Auch da sind wir wieder gefordert. Nicht durch die Gefühle, sondern durch unsere Entscheidung. Zum Schluss möchte ich uns noch eine Bibelstelle in Erinnerung rufen, ja. Eine wunderbare Verheißung über Gottes Treue. Wisst ihr, und an das können wir uns immer wieder halten. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt. Doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung. Alles dran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Und diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Ein wunderbarer Vers. Ein wunderbarer Vers. Und der schließt ab hier. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dem Raum hinter dem Vorhang. Also, der Gläubige hat nun zwei, oder wir haben nun zwei unveränderliche Dinge, worauf wir uns verlassen können, nämlich auf das Wort Gottes und auf seinen Eid. Es ist unmöglich, sich etwas Gewisseres vorzustellen. Gott verspricht, alle zu erretten, die an Christus glauben. Dann bestätigt er diese Verheißung noch mit einem Eid. Und die Folgerung ist unausweichlich. Der Gläubige ist auf ewig sicher. Und die Mehrheit der Handschriften liest ja, wir haben einen starken Trost und nicht, damit wir einen starken Trost hätten. Nein, nein, wir haben einen starken Trost. Das ist das Indikativ, ja? Und das tut uns unsere Gewissheit noch bestärken, ja? Also, was haben wir in Jesus Christus? Einen Zufluchtsort. Versteht ihr? Er ist unser hoher Priester. Wir können zu ihm hin. Ja. Er ist einen Anker. Ja, einen sicheren, festen Anker. Er ist ein Vorläufer. Er ist vor uns gegangen. Der erste der Brüder. Ja. Und unseren hohen Priester. Ja. Und das ist wunderbar, versteht ihr? Zunächst werden alle wahren Gläubigen als diejenigen dargestellt, die das Ziel erreichen wollen. Und um sie in der Nachfolge zu ermutigen, hat Gott ihnen eine sichere Hoffnung gegeben, die auf seinem Wort und auf seinem Eid beruht. Ja? Dass eben Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, ja. Für unsere Sünden, ja. Und dieser Alltag, das ist für uns eine Hoffnung in diesem Alltag, ja. Als sicher und festen Anker unserer Seele. Dass Gott uns ans Ziel bringt, ist so gewiss, als ob wir schon angekommen wären, versteht ihr? Und dies hält uns davon ab, an uns selbst zu verzweifeln. Besonders, wenn wir an unsere Begrenzungen sehen und kommen. Oder an unsere Grenzen. Versteht ihr? Weil wir haben einen festen Anker. Und der Anker liegt nicht irgendwo auf einer Sandbank. Ja? Sondern sie besteht in der Wahrheit darin, dass unsere Hoffnung durch Gottes Gegenwart im innersten Vorhang befestigt ist. Etwas Gewaltiges. Und genauso sicher, wie sich der Anker schon dort befindet, werden wir ebenfalls dort sein. Mit diesem Anker in Jesus Christus. Ja. Lassen wir uns also nicht durch Stress und Ermutigung davon abhalten, diese Wahrheit zu sehen. Ja. Sehen wir sie immer wieder vor uns. Ja. Und wisst ihr, bedeutet das, dass die Hoffnung immer währt, nicht zu Schanden wird. Diese Hoffnung, die währt immer. Sie bringt uns nie zu Schanden. Dass Gottes Liebe niemals aufhört. Sie ist das Größte. Und dass das Vertrauen und der Glaube in unseren Heiland tragen, auch durch unsere Tage hindurch. Ja. Denn unser Gott ist unsere Zuflucht für immer. Und mit zwei Versen möchte ich schließen heute. Wunderbare Verse, ja. Wenn wir untreu sind, ihr müsst mal vorstellen, so bleibt er doch treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Versteht ihr? Also, wenn wir fallen und das bereuen, seine Treue bleibt bis ans Ende. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ja. Möge uns doch diese Gewissheit auch in dieser Woche täglich begleiten, ja. Versteht ihr? Auf der einen Seite die Treue Gottes von seiner Seite her und die Antwort von unserer Seite her, was unsere Nachfolge anbetrifft. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir einfach danken von ganzem Herzen, dass wir einfach, wenn wir auf uns blicken, dass wir vielleicht am Verzagen sind und sagen, ja, wie kann das gut gehen oder wo stehe ich und was für Probleme habe ich gerade? Aber Herr Jesus, du willst ja, dass wir nicht auf das blicken, sondern auf dich, der du sagst, du bist der Treue, der Anfang und das Ende unseres Glaubens. Ja, und so wie du angefangen hast, wirst du es auch zu Ende führen. Und lass uns da festhalten, Herr Jesus. Du bist treu und lass uns vor Augen führen. Du bist unser fester Anker. Und dieser Anker reicht in das Allerheiligste hinein. Festgemacht, dort wo du bist, Herr Jesus. Und da sind auch wir. Und es ist eine wunderbare Wahrheit. Und schenk, dass wir das in unserem Alltag umsetzen können, dass wir da froh sein können, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir auf dich blicken dürfen, dass wir mit dir vorwärts gehen dürfen, Herr Jesus, mit Mut und einfach nicht zaghaft, sondern eben mit festen Schritten Denn wir wissen, dass du ja bald kommst. Und lass uns da einfach uns zubereiten lassen auf diesen Moment. Wir wollen dich loben und preisen dafür. Amen.